Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene und Herr Pähler.
Guten Abend.
Hallo. Konzertierte Aktion, wie 350 Zeitungen sich heute gegen Donald Trump wehren.
Neue Aufgaben für digitalen Journalismus, wie Nutzer inzwischen Facebook und Co. nutzen.
Und Werkstattbericht, so funktioniert Social Media bei der Bild.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute vom Datenjournalismusprojekt einfacherdienst.de. Nachdem das ZDF-Sommerinterview, das Politikjournalist Thomas Walde am vergangenen Sonntag mit AfD-Fraktionschef Alexander Gauland geführt hat, in dieser Woche mit Lob überschüttet wurde, ist einfacherdienst.de der Frage nachgegangen, was war anders im Sommerinterview mit Alexander Gauland? Nach einer inhaltlichen Analyse und einem Vergleich mit den bisherigen Sommerinterviews twitterten die Datenjournalisten, Zitat, für das inhaltliche und kritische Sommerinterview werden Thomas Walde und Berlin direkt zurecht gelobt. Gleichzeitig ist es aber auch ein Feigenblatt. Bemerkenswert ist es vor allem, weil die vorherige Themenwahl von ARD und ZDF so eingeschränkt war.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler, ganz uneingeschränkt.
Soll ich mich jetzt oder wir uns alle nun darüber freuen, dass dieses Sommerinterview eben Gauland nicht diese mediale Bühne gebeten hat für seine übliche Stimmungsmache und weil er und seine Partei inhaltlich in anderen Politikfeldern entlarvt wurden? Also ich freue mich darüber, denn ich finde es persönlich oft doch irgendwie schwer erträglich, diese nicht selten auch mal menschenverachtenden Ausschweifungen ertragen zu müssen. Und ich finde es auch richtig aufzuzeigen, dass Populisten zu den Themen, die die Menschen wirklich bewegen im Alltag, oft gar keine Antworten haben. Es macht mich aber auch traurig, weil die Zahlen von einfacherdienst.de eben auch deutlich machen, dass die AfD in der Reihe der diesjährigen Sommerinterviews leider eben die einzige Partei war, die überhaupt die Möglichkeit bekommen hat, sich wirklich zu anderen Themen als zur Flüchtlingsfrage zu äußern. Beispiel Klimawandel. Ausgerechnet Klimawandelleugner Gauland durfte was dazu sagen, alle anderen nicht. Den Vertretern der anderen Parteien, denen wurde quasi das Flüchtlingsthema aufgedrückt. Zusammengenommen hat einfacher Dienst auch mal ausgerechnet, 18 Sekunden haben alle über Bildung gesprochen, aber eine Stunde über das Nummer-1-Thema der Rechtspopulisten. Ich hoffe deswegen sehr, dass dieses Sommerinterview eben nicht nur ein Feigenblatt bleibt, sondern den Anfangspunkt für eine Rückkehr zu einer thematisch ausgewogeneren Berichterstattung ist, deren Agenda eben nicht von rechts außen vorgegeben wird.
Deutschlandfunk Nova.
In den letzten Jahren, da ist Facebook zu einem sehr wichtigen Kanal im Netz geworden, über den Medien ihre Nutzer erreichen. Doch die Beziehung zwischen Facebook und den Medien ist zuletzt echt angespannt. Seit so ungefähr einem Jahr beklagen sich die Medien über einen starken Rückgang ihrer Besucher zum Beispiel oder dass sie auch grundsätzlich so mit ihren Inhalten nicht mehr so viele erreichen auf Facebook. Und die fühlen sich da so ein bisschen der Firma von Mark Zuckerberg ausgeliefert.
Ja, viele Medienschaffende, die ärgern sich besonders über die Änderungen, die der Facebook-Chef Zuckerberg zum Jahreswechsel angekündigt hatte. Darüber haben wir Anfang des Jahres ja auch intensiv berichtet. Aber woran liegt es, dass sich die alten Erfolge, also aus der guten Facebook-Zeit, nicht wiederholen lassen?
Ja, liegt das nur an den Algorithmen? Wir möchten euch heute mal mit einer These konfrontieren. Kann es nicht auch sein, dass die Facebook-Nutzer das soziale Netzwerk einfach anders nutzen und dass genau das viele Medien gar nicht mitbekommen haben?
Darüber diskutieren wir heute Abend mit Andreas Rickmann. Er war lange Social-Media-Chef bei der Bild und bezeichnet sich seit kurzem als Editorial Director New Platforms der Bild-Gruppe. Guten Abend, Andreas.
Hallo, guten Abend.
Heißt, dein Job ist es, die Inhalte quasi, sag ich mal, aus den Bildredaktionen auch auf neue Plattformen auf den Weg zu bringen? Oder was machst du genau?
Mein neuer Job beinhaltet, dass ich vor allem mir die Inhalte für die gesamte Bildgruppe anschaue auf neuen Plattformen und da ganz viel Wissen untereinander vernetze im Bereich neue Plattformen. Und natürlich auch im Fokus steht weiterhin die Marke Bild, aber dass wir dort mit einer einheitlichen Strategie unterwegs sind.
Und genau über diesen letzten Part wollen wir heute Abend reden. Also nicht so sehr über die Inhalte der Bild, sondern über die Social-Media-Strategien, die ihr entwickelt. Oder auch grundsätzlich über die Social-Media-Strategien für Journalisten. Listen austauschen. Und bevor wir nachher mal auch einen Blick auf die Herausforderungen so für klassische Medienmarken auf neuen Plattformen wie Snapchat und Instagram werfen, lass uns erstmal bei Facebook bleiben. Jetzt so mit dem Blick auf die letzten Monate gab es ja viele Diskussionen. Wie würdest du das Verhältnis zwischen Facebook und den Medien bezeichnen?
Ja, das ist, wenn man es mit einem Facebook-Status sagen möchte, könnte man vielleicht sagen, es ist kompliziert. Die Medien sind weiterhin auf Plattformen wie Facebook angewiesen. Sie kriegen nicht mehr so viel Reichweite in vielen Fällen. Man kann das auch nicht generell sagen, glaube ich. Und müssen sich natürlich auch ein Stück weit umschauen, okay, wo bekommen wir denn eigentlich unsere Leser jetzt her, wenn Facebook möglicherweise ein Stück weit die Reichweite abgedreht hat?
Geht Facebook denn fair mit Medien um? Wie ist dein Eindruck da?
Man muss, glaube ich, immer sehen, dass Facebook seine Interessen hat und dass die Medien eigentlich auch ihre Interessen haben. Und wer sich als Medienhaus komplett vom Algorithmus abhängig gemacht hat in der Vergangenheit, der hat, wenn wir ehrlich sind, auch immer das Risiko mit in Kauf genommen, dass diese Reichweite auch immer nur ein Stück weit geliehen war. Und ich meine, wir sind als Marke Bild in der glücklichen Situation, dass wir eine sehr, sehr starke eigene Plattform haben. Das heißt, dass wir auch einen starken Direct Traffic haben und dass wir nie in der Situation waren, dass wir komplett abhängig von Plattformen wie Facebook waren.
Und wie würdest du das tatsächlich bewerten? Also lass uns mal vielleicht auf diese These zurückkommen. Ja. Medien beklagen sich ja auch oft, dass sie nicht mehr einfach so erfolgreich sein können wie früher. Liegt das an den Änderungen zuletzt? Oder kann es einfach sein, dass die Menschen inzwischen das Netzwerk ganz einfach anders nutzen?
Ja, Facebook hat sich... Wenn man sich die vergangenen Jahre anschaut, hat sich Facebook ja ständig verändert. Also von der Desktop-Nutzung auf den ganz klaren Fokus auf Mobile. Sie haben einzelne Apps ausgegliedert. Es kam die Messenger-App. Und jetzt Anfang des Jahres haben sie den ganz klaren Fokus darauf gelegt, Freunde und Familie im Newsfeed zu bevorzugen. Wir sehen aktuell, dass die Leute natürlich Netzwerke auch ein Stück weit anders nutzen, möglicherweise auch etwas getrieben durch das, was Facebook gerade bevorzugen möchte, weil sie durch den Algorithmus da ja auch einen wichtigen, mächtigen Hebel haben. Aber dazu zählen auch Sachen wie Gruppen, wie Events, wie Stories vor allem jetzt auch. Also ja nicht nur auf Facebook, sondern eigentlich auf allen Plattformen. Das ist auch etwas, was Facebook selber auch ja sagt auf einer Konferenz wie der Entwicklerkonferenz F8 Anfang Mai, haben sie ja auch ganz klar auch den Medien gesagt, wir erwarten, dass Stories in Zukunft die wichtigste oder neben dem Newsfeed eine der wichtigsten Formen werden, wie Nutzer auch Inhalte konsumieren.
Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal so die Stories nimmt, auch in Facebook, wenn man sich so anschaut, wie sie dort untergebracht werden, was glaubst du, was bedeutet das vor allen Dingen für Journalisten?
Journalisten müssen sich, glaube ich, einmal, oder auch gerade Social-Media-Redaktionen müssen sich, glaube ich, einmal Gedanken machen, okay, kann ich denn so weitermachen, wie ich das jetzt die letzten 2-3 Jahre gemacht habe? Ich habe eine Seite und ich spiele da meine Inhalte aus. Oder muss ich mir einmal überlegen, wie kann ich mich an ein Netzwerk möglicherweise so anpassen, dass ich meine Leser erreiche, dass ich aber gleichzeitig, und das ist, glaube ich, auch das Allerwichtigste, dass ich meine eigenen Ziele, die ich auch ja für die Marke habe, dass ich die nicht aus den Augen verliere. Weil ich kann eine hohe Reichweite haben auf Netzwerken, ja, aber am Ende, gerade Medien müssen ja irgendwo auch ein Stück weit Geld verdienen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der in den letzten Monaten, wenn man die Gesamtentwicklung sieht, worauf sich viele Publisher auch fokussieren, dann geht das auch ein Stück weit dahin zurück, dass viele immer wieder sagen, ja, das ist schön und gut, aber wir schauen als erstes darauf, was kommt für uns dabei rum. Und das ist vielleicht auch gar nicht die schlechteste Entwicklung.
Dann lass uns doch tatsächlich, wenn wir bei den Veränderungen der letzten Monate bleiben, auch nochmal bewusst auf die Rolle der ja Ende des letzten Jahres angekündigten Algorithmusänderungen von Facebook kommen. Welche Rolle spielen die? Und ich kann mich noch erinnern, da war ja doch die Sorge und die Aufgeregtheit und fast teilweise ein Aufschrei zu hören bei einigen Social-Media-Verantwortlichen. Hat sich das so begründet?
Teilweise glaube ich schon, ja. Wenn ich mich mit Kolleginnen und Kollegen unterhalte, dann hört man zum Teil schon, dass Reichweiten auf Facebook deutlich, deutlich zurückgegangen sind und dass auch so Sachen wie Traffic deutlich zurückgegangen sind und dass viele auch sagen, Facebook ist gar nicht mehr besonders so wichtig für uns, sondern andere Netzwerke sind mittlerweile viel wichtiger und da legen wir den Fokus drauf. Es ist aber gar nicht so einheitlich, wie man, also man neigt ja so gerne dazu zu sagen, okay, ist jetzt nicht mehr wichtig, das andere ist jetzt wichtig. So einheitlich, glaube ich, ist es nicht, sondern es gibt, glaube ich, durchaus noch viele Seiten, die auch, für die auch weiterhin Facebook und auch die, die klassische alte Facebook-Seite, nenne ich es mal, auch weiterhin wichtig ist, weil sie ihnen viele Leser aufs eigene Portal schaufelt oder weil sie ihnen auch viele Interaktionen bringt.
Das heißt aber, was ja auch so ein bisschen dahinter steht, ist die Frage, was ist eigentlich dann ein Erfolg in einem sozialen Netzwerk? Ich glaube, diese Frage muss man sich erstmal neu stellen, oder?
Total. Und, aber das ist ja, am Ende ist das ja auch die wichtigste Frage für mich selber auch. Wie definiere ich Erfolg? Und das macht jeder natürlich auch anders. Also wir bei der Bild definieren Erfolg möglicherweise anders als jemand, der gar nicht darauf angewiesen ist, dass er Nutzer auf sein Portal holen muss. Und das macht das Ganze natürlich manchmal ein bisschen kompliziert, aber natürlich auch total spannend und ein Stück weit vielleicht auch schwer vergleichbar.
Okay, ihr habt eine Stunde was mit Medien bei Deutschlandfunk Nova.
Bei uns ist schon Abend, ihr merkt es, an der US-Ostküste, da ist so roundabout Mittagszeit, und an der US-Westküste, da dürften einige noch ein spätes Frühstück einnehmen und dabei möglicherweise nicht schlecht staunen beim Blick in die Tageszeitung. Rund 350 Medien, die haben sich für heute verabredet. Sie alle bringen Leitartikel gegen ihren Präsidenten Donald Trump.
Damit wollen sie gegen die ständigen Fake-News-Vorwürfe ihres Präsidenten reagieren. Unter dem Hashtag Free Press gibt es schon seit Stunden viele Reaktionen, und initiiert wurde diese Aktion durch die Zeitung Boston Globe.
Was steckt hinter der Aktion? Das klären wir jetzt mit unserem Deutschlandfunk-Nova-Korrespondenten in Washington, mit Thilo Kößler. Hallo, guten Abend. Oder guten...
Hallo, guten Abend. Ich grüße ganz herzlich.
Mittag. Hat denn deine Stammzeitung auch mitgemacht?
Also die New York Times hat natürlich mitgemacht, das ist völlig klar. Die New York Times hat auch einen Leitartikel heute veröffentlicht und warnt, wie die anderen auch, vor der Gefährdung der Pressefreiheit. Sie warnen davor, die Meinungsfreiheit zu untergraben und an den Grundfesten der Demokratie zu rütteln. Und die New York Times appelliert an ihre Leser in ihrem Leitartikel. Sie sagt, kritisiere die Medien, wenn sie ihren Job besser machen könnten, aber bitte lobe sie auch, wenn sie ihren wichtigen Job gut machen. Das ist die New York Times als Leitmedium gewissermaßen.
Die gesamte Aktion kommt ja auch so ein bisschen bekommt durch die ganze Vielzahl an Meinungsstücken gegen Trump eine ganz andere Wirkung. Was schreiben denn die anderen?
Das ist total interessant. Genau, man muss im Grunde diese Artikel nebeneinander legen und dann bekommt man einen Überblick über die verschiedenen Facetten, die in diesem ganzen Fake News und diesem medialen Hassthema von Donald Trump stecken. Ich zitiere mal ein paar Blätter. Die Mercury News aus San Jose in Kalifornien weist darauf hin, dass die Zeitungen ein wichtiger Teil des demokratischen Systems sind. Mercury News schreibt, wir reißen unseren Staat nicht ein, wir stärken ihn. Es schreibt die Tampa Bay Times aus St. Petersburg in Florida, schreibt, das vergiftete Klima unterminiert nicht nur den Journalismus, sondern die gesamte Gesellschaft und die Demokratie. Der Des Moines Register, Iowa, also immerhin aus einem Staat, der mit überwiegender Mehrheit Donald Trump gewählt hat, schreibt, die wahren Volksfeinde sind die, die die Botschafter der Wahrheit anfeinden. Und einen letzten möchte ich noch sagen, der Präsident sollte damit aufhören, Diktatoren eine Rechtfertigung für die Unterdrückung von Journalisten zu liefern, an Orten, an denen Pressefreiheit immer noch ein Fremdwort ist. Das sagt der Sun Sentinel in Deerfield Beach, ebenfalls in Florida. Das sind ganz wichtige Aspekte, die, wenn man sie nebeneinander liegt, dann bekommt man doch das Gefühl dafür, wie bedrohlich diese permanente Antipressekampagne wahrgenommen wird.
Ist denn das tatsächlich auch möglicherweise die Intention des Boston Globe gewesen, oder wie hat der seine Aktion überhaupt begründet, von dem das ja initiativ ausging?
Ja, es ist natürlich so, dass die Kollegen hier in den Zeitungen, in den Fernsehanstalten, in den Rundfunkanstalten unter diesem permanenten Eindruck stehen, dass sie angefeindet werden, als Volksfeinde denunziert werden, was für ein schreckliches Wort aus dem Vokabular von Diktatoren und Autokraten. Ich glaube, die Intention ist, zu zeigen, dass das stete Gift der Anfeindung des Präsidenten doch tatsächlich wirkt. Einer Umfrage des Instituts Ipsos zufolge stimmen 51% der republikanischen Wähler dem Präsidenten zu, wenn er Journalisten zu Volksfeinden erklärt. Das nennen 91% der demokratischen Wähler, lehnen das ab. 43% der befragten Republikaner sind mittlerweile der Meinung, dass es dem Präsidenten erlaubt sein müsse, kritische und unliebsame Medien wegen schlechten Benehmens, wie es heißt, zu schließen. Und das, obwohl die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit in den Vereinigten Staaten ganz hoch hängt und im ersten Verfassungszusatz festgeschrieben ist.
Jetzt ist der Tag in den USA noch nicht so viele Stunden alt wie bei uns hier in Deutschland, aber gibt es schon Reaktionen auf diese gemeinsame Aktion von über 300 Tageszeitungen?
Der Präsident hat getweetet und hat die Fake News natürlich wieder Fake News genannt. Das ist völlig klar. Ich glaube nicht, dass er irgendwie den Anlass nutzen wird, um umzudenken. Es ist ja erst ein paar Wochen her, dass der New York Times Verleger A.G. Sulzberger mit Trump gesprochen hat und ihn gewarnt hat vor den Folgen dieser Hetzkampagne. Er hat sie spalterisch, aufrührerisch, diffamierend genannt. Was hat Donald Trump getan? Am nächsten Tag hat er wieder einen Fake News Tweet abgesetzt. Das ist ja mittlerweile sein wirksamstes Argument im Kampf gegen die Ermittlungen in der Russland-Affäre. Ich glaube, darum geht es. Alles, was die Medien da zutage fördern, und sie haben ja die investigativen Redaktionen ausgeweitet, die großen leitenden Medien, das entwertet er, versucht er zu entwerten als Falschnachrichten, als bewussten Teil einer Kampagne gegen ihn. Und dieses Fake-News-Argument, das trägt er gewissermaßen wie ein Panzer vor sich her, weil er glaubt, damit alle Vorwürfe abwehren zu können.
Und wenn wir nochmal auf die Leserreaktionen schauen, kann man da auch schon Stimmungsbilder ausmachen?
Nein, das kann ich nicht. Da gibt es keine Reaktionen. Da wird man abwarten müssen. Die Zeitungen werden natürlich Leserbriefe einsammeln. Sie werden sie dann vermutlich auch veröffentlichen. Ich finde nur ganz bemerkenswert, ich habe das vorhin schon angedeutet, dass eben auch Zeitungen sich beteiligt haben, die aus ländlichen Regionen kommen. Und in den ländlichen Regionen hat Donald Trump sein Hinterland. Man darf gespannt sein, wie die Leser sich dort äußern werden. Ob die Medien sich dadurch gewissermaßen noch mehr isolieren im Urteil ihrer Leser oder ob die Leser sagen, das war eine gute Aktion.
Es gibt ja aber auch Medien, die bewusst nicht mitgemacht haben.
Es gibt Medien, die bewusst nicht mitgemacht haben. Da darf ich zum Beispiel nennen das Wall Street Journal. Das Wall Street Journal hat gesagt, das geht nach hinten los. Da ist jetzt der journalistische Auftrag ganz deutlich überzogen. Und Politico hat gesagt, na, das wird in der Tat einen Negativeffekt haben. Denn die Anhänger Donald Trumps, die werden sich nicht davon abhalten lassen oder ihre Meinung dadurch ändern. Aber diejenigen, die so ohnehin schon gegen Donald Trump sind, die werden noch weiterhin mobilisiert. Der Vorwurf lautet also, ihr spaltet mit dieser Aktion noch mehr das Land, als das eh schon der Fall ist. Aber ich meine, das ist Meinungsvielfalt. Das ist der Diskurs, den es in diesem Land gibt. Und das decken die Medien ab auf die eine oder andere Art und Weise.
Und wie ist deine Einschätzung dazu? Bringt so eine Aktion etwas? Oder wie du gerade sagst, es erreicht eben nur die Leser, die Trump sowieso auch schon kritisch sehen?
Ich finde es eine ganz bemerkenswerte Aktion. Ich glaube, dass die Resonanz viel größer ist, als man sich das erhofft und erwartet hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es doch einige Leute zum Nachdenken bringt, gerade ob der Vielzahl der Stimmen und der Argumente, die ich gerade versucht habe, so ein bisschen zusammenzufassen. Ich halte das für eine gute Aktion, weil es darauf aufmerksam macht, wie wichtig dieses Thema hier ist, wie wichtig Meinungsfreiheit ist und dass der Präsident nach Möglichkeit davon absehen sollte, weiter die Gewaltenteilung hier aufs Korn zu nehmen. Denn darum geht es letztendlich.
Sagt Tilo Kössler für Deutschlandfunk Nova in Washington, live zugeschaltet. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Ihr habt ihn Anfang dieser einen Stunde schon hören können, bevor wir kurz gerade nach Washington geschaltet haben. Andreas Rickmann ist weiter unser Gast heute. Er und sein Team konzipieren Formate für neue Plattformen bei der Bildgruppe. Und mit ihm reden wir heute Abend darüber, wie sich die Nutzung von Social Media verändert und was das auch für Journalisten und ihre Arbeit bedeutet.
Andreas, wir wollen die Gelegenheit aber auch mal nutzen und interessieren uns mal so für einen kleinen Werkstattbericht, wie das eigentlich bei euch aussieht in der Redaktion. Wie viele Social Media Accounts habt ihr denn?
Oh, das ist eine gute Frage. Wir haben auf Facebook haben wir Stand jetzt, glaube ich, knapp 75 Facebook-Pages. Wir haben um die 10 Instagram-Accounts. Wir sind bei Snapchat Discover. Wir haben jede Menge Twitter-Accounts. Wir haben mehrere YouTube-Kanäle und ja, ihr merkt schon.
Die Antwort lautet viel.
Da läuft eine ganze Menge auf und ja, wir haben natürlich auch jede Menge Geschichten jeden Tag. Also auf bild.de alleine werden Geschichten im dreistelligen Bereich publiziert jeden Tag.
Das Interessante aber auch dabei ist, wenn man zum Beispiel mal einfach diese Vielzahl an Facebook-Seiten nimmt, wie splittet ihr die auf? Das sind jetzt ja wahrscheinlich nicht einfach nur so Marken-Accounts oder regionale Accounts. Ihr arbeitet auch sehr stark mit Themenseiten, oder?
Teils, teils ist das so. Wir haben vor etwa 2 Jahren angefangen, uns bewusst einmal anzuschauen, was gibt es denn eigentlich noch für Zielgruppen jenseits so klassischer Ressorts, die wir auf Facebook möglicherweise noch gar nicht so richtig bedienen. Und was haben wir bei Bild auch an Inhalten, für die wir bei Facebook bislang noch gar keine Bühne hatten bislang. Das mündete unter anderem darin, dass wir haben bei Bild eine unheimlich starke Sportberichterstattung und auch eine unheimlich breite Sportberichterstattung. Über jeden Bundesligisten gibt es jeden Tag letztlich mehrere Berichte. Wir hatten beispielsweise bis dahin aber gar nicht die Möglichkeit, auf Facebook diese ganzen Sachen an die richtige Zielgruppe zu bringen. Dort haben wir unter anderem beispielsweise für jeden Bundesliga-Verein eine Facebook-Seite eingerichtet, wo wir dann unter anderem auch gesehen haben, da erreicht man eine sehr spitze Zielgruppe mit emotionalen Inhalten und entsprechend hoch war dort zum Beispiel auch das Engagement. Das hat sich für uns dann durchaus gelohnt, dass wir die Inhalte, die es ohnehin gibt bei Bild, dann auch einem breiteren Publikum auf Facebook noch zugänglich machen konnten.
Wenn jetzt eine Redaktion sich mal vielleicht überlegt, so hey, wir haben hier ein Thema, dazu haben wir regelmäßig Inhalte, sind es aber nicht ob die Zielgruppe zu spitz ist oder ob sich da lohnt, eine eigene Seite zu betreiben. Hast du da einen Tipp? Wie würdest du dich dieser Antwort nähern?
Man hat ja meistens, wenn man sich ein bisschen mit Facebook beschäftigt, ja auch so ein bisschen Gefühl dafür, gibt es eine Zielgruppe für ein bestimmtes Thema. Und ich würde mir einmal anschauen, gibt es diese Zielgruppe? Und meistens gibt es sie auf Facebook, muss man sagen. In Deutschland sind 30 Millionen Menschen monatlich aktiv auf Facebook, also nahezu alle Zielgruppen sind dort. Aber dann würde ich mir auch immer einmal anschauen, was habe ich für einen Aufwand, wie viel kann ich denn da eigentlich produzieren? Weil ich glaube, das Schlimmste, was man immer machen kann, ist so aus so einer Euphorie oder Aktionismus Sachen ins Leben zu rufen und nach 3 Wochen dann das Gefühl zu haben, war vielleicht doch ein bisschen überambitioniert, weil es muss sich natürlich auch, also ein Aufbau einer Seite ist natürlich langfristig gesehen, zahlt sich das erst aus.
Jetzt haben wir gerade vorhin schon mitgezählt, haben im Ergebnis festgehalten, ihr habt viele Social-Media-Accounts. Wenn du jetzt mal auf dein Team guckst, wie viele Köpfe zählst du da? Also wie groß ist das Team und wie ist das auch organisiert?
Ja, gute Frage. Wir sind insgesamt, etwa 11 feste Redakteure, wir haben ein Studi-Team, wir haben noch mehrere freie Mitarbeiter. Also wir kommen so auf roundabout 30 Leute, die sich bei uns im Stockwerk, im 13. OG, im Axel-Springer-Haus in Berlin-Kreuzberg so tummeln. Die sind natürlich nicht alle immer gleichzeitig da. Und das klingt auch erstmal sehr viel, aber wenn man dann auch sieht, okay, wie viele Plattformen müssen wir da bedienen und wo sind wir überall unterwegs, dann ja, dann kann man sich schon denken, okay, das sind gar nicht so unendliche Ressourcen, sondern da hat jeder auch genug zu tun. Und natürlich ist es, also bei der Vielzahl von Inhalten, die wir haben, bei der Vielzahl von Accounts, ist es natürlich dann ganz wichtig, auch einmal die Übersicht zu behalten und auch immer zu gucken, okay, wo sind wir gerade unterwegs, worauf sollten wir uns fokussieren? Weil wenn man diesen Fokus nicht hat, dann franzt man ganz schnell auch aus.
Gibt es so einen typischen Social-Media-Tag bei euch?
Ja. Also erstmal sitzen wir mittendrin. Wir sitzen nicht irgendwie in einem Stockwerk und kriegen vom Rest der Redaktion nichts mit, sondern wir haben einen sogenannten Social CVD, der im Newsroom sitzt, auf Hörweite, Rufweite mit den weiteren CVDs, die wir haben. Der ist in allen Konferenzen mit dabei. Wir sind auch als Neuplattform-Team in allen Konferenzen mit dabei. Wir kriegen also alles mit, was rund um diese Marke passiert. Und das ist eben auch wahnsinnig wichtig für uns, gerade wenn es um Geschichten geht und wie orchestriert man sie auf welchen Plattformen. Als ein Beispiel, gestern Abend hatten wir exklusiv ein Toni Kroos-Interview, wo er gesagt hat, dass er weitermacht in der Nationalmannschaft. Und da können wir natürlich nicht erst wenn das mittwochsabends publiziert wird und am Mittwochmorgen in der Zeitung ist, am Donnerstagmorgen in der Zeitung ist, dann können wir natürlich nicht erst am Donnerstagmorgen anfangen und sagen, oh, guck mal, da gibt's was, weil dann haben alle anderen Konkurrenzmedien unsere Exklusivgeschichte schon längst abgeschrieben und auf allen Plattformen auch bestens ausgeschlachtet, sag ich mal.
Aber diese Einbindung, so diese enge Verzahnung, die war wahrscheinlich nicht von Anfang an so, oder?
Das ist ein Prozess, der in den letzten Jahren sehr kontinuierlich vorangetrieben wurde. Und ich glaube, das ist immer auch eine Sache, wie das in der Chefredaktion gelebt wird. Und da hatten wir tatsächlich immer in den letzten Jahren, seitdem ich bei Bild bin, eigentlich das Glück, dass das sehr, sehr konsequent vorangetrieben wurde.
Jetzt gibt es ja unterschiedliche Kanäle, die groß im Kommen sind oder mal eher so ein Hype sind, die auch einen großen Zuspruch bekommen oder manchmal ein bisschen Spätzünder sind. Und was ich mich da immer so ein bisschen frage, ist, gibt es da so einen Kanal, der dich zuletzt richtig begeistert hat, wo du gedacht hast, so ey, eigentlich kann man darauf eher nicht so gut Geschichten erzählen, aber es hat dann doch gut geklappt?
Ja, gute Frage. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer, Instagram als einen gesamten Kanal zu betrachten und dann Facebook als einen gesamten Kanal zu betrachten, weil das ist ja mittlerweile so segmentiert, also alleine Facebook in Stories, in den Newsfeed, in den Messenger, in Gruppen, in Events, genauso Instagram kann man ja auch nicht nur als Instagram betrachten, sondern wir haben den Feed, wir haben IGTV neuerdings, wir haben Stories und da glaube ich schon, da fängt so die erste Segmentierung schon mal an, die es durchaus komplex macht, weil man muss sich da auch immer überlegen, okay, was will ich denn wo und wo gehe ich auch drauf und wo lasse ich es vielleicht auch. Und ja, wenn ich jetzt so auf die letzten, ja, ich sag mal 2 Jahre zurückschaue, dann hat mich erstmal, wir waren als einer der ersten Publisher auf Snapchat Discover in Deutschland dabei, sind vergangenes Jahr da gestartet. Und der Kanal hat mich letztes Jahr schon richtig begeistert, muss ich sagen, ja.
Warum?
Weil wir dort gesehen haben, dass wir ein Publikum erreichen, was wir sonst eigentlich kaum mehr erreichen als Medienmarke, weil wir gesehen haben, dass es auch in einer relevanten Zahl war. Und und weil es einfach auch eine ganz andere Erzählform war. Also dieses konsequente auf Hochkant ausgerichtet sein. Ich sag mal, bei Twitter und Facebook kann man ja im Zweifel immer noch, dann habe ich einen Link, dann kann ich den da reinposten und da muss ich ja gar nicht so viel verändern, wenn ich faul bin oder wenn ich jetzt nicht so hohe Ansprüche habe. Bei Snapchat Discover bin ich gezwungen, Dinge zu verändern und bin ich gezwungen, hochkant zu denken, von vornherein visuell zu denken. Ich kann sehr gut auswerten, welche Zeilen, welche Effekte hervorrufen, wie ich meine Editionen anordne und.
Was ich ganz interessant finde, so auch beim Image, was Snapchat in den Medien hat, man so ein bisschen das Gefühl, seitdem Instagram die Stories eingeführt hat, hat es in vielen Köpfen von vielen Medienmachern kaum noch eine Rolle mehr gespielt, als ob es auch keine Nutzer mehr hat. Aber das klingt ja ein bisschen so, als ob die Realität doch ein bisschen anders aussieht.
Ja, ich glaube, viele Journalisten sind schlichtweg zu alt dafür und nutzen es deswegen auch nicht, aber verkennen, dass es dort auch in Deutschland eine ziemlich große Anzahl von sehr jungen Leuten gibt, die sich dort nach wie vor bewegen. Also sehen wir letztlich auch in den Zahlen, in denen wir uns da bewegen. Und das ist so ein kleiner schwarzer Fleck, würde ich mal behaupten. Nichtsdestotrotz muss man aber natürlich sagen, Instagram, gerade mit der Einführung der Stories-Funktion, ist unheimlich dynamisch im Moment und das merken wir auch.
Wie ist denn so grundsätzlich auch deine Erfahrung, was funktioniert heute eher nicht mehr, was vor, sagen wir mal, 12 Monaten noch gut funktioniert hat?
Puh. Ich glaube, bei Facebook ist es noch immer sehr, 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 sehr unterschiedlich, wie sich das gerade entwickelt. Also da bin ich immer noch so ein bisschen also wir schauen uns sehr, sehr intensiv jeden Tag, jede Woche, jeden Monat auch die Zahlen an. Wie entwickelt sich was? Wo sehen wir Auffälligkeiten? Was sind auch die Unterschiede zwischen welchen Accounts? Dieses ganz klassische, haue einen Link raus und es ist mir auch wirklich furchtbar egal, ob das jetzt die Zielgruppe trifft oder nicht. Irgendjemand wird es schon interessieren. Die Leute hat es zu interessieren, so diese Denke von oben nach unten. Das funktioniert auf Facebook gar nicht mehr. Und da sieht man schon auch, dass Facebook den Algorithmus sehr, sehr verfeinert hat und Dinge auch nur noch an Leute ausspielt, die mutmaßlich an dem Inhalt wirklich interessiert sind, weil der Algorithmus das anhand der Kriterien erkennt. Und Sachen, die wirklich nicht mehr der Zielgruppe entsprechend, werden mittlerweile nach meiner Erfahrung auch sehr, sehr gnadenlos abgestraft. Was letztlich aber auch ein Stück weit im Sinne des Lesers ja ist.
Was mit Medien, das praktische Medienmagazin.
Eins der Themen heute ist nicht nur, dass Madonna 60 geworden ist. Ich glaube, Andreas, das ist auch ein klasse Social-Thema, oder? Also das haben bestimmt auch viele Medien gespielt. Aber auch ein Thema, was wir natürlich hier im Medienmagazin auch erwähnen wollen. 30 Jahre, das Geiseldrama von Gladbeck. Das hat großen Einfluss auf die Medien gehabt, aber auch wie der Pressekodex gestaltet ist. Und ich stelle mir gerade so vor, wie das wohl abgelaufen wäre, hätte es damals schon Facebook Live gegeben, Herr Pähler. Was meinst du, wie wäre
also
das?
Ich möchte es mir ehrlich gesagt eigentlich nicht ausmalen. Also ich glaube, in dieser konkreten Situation, wenn ich mich recht erinnere und auch das, was man jetzt ja natürlich nochmal so aufbereitet bekommt, haben ja die anbeteiligten Journalisten, glaube ich, alles gemacht, was möglich war. Und das hätten sie vermutlich, und das stelle ich jetzt mal, steile These, dann auch gemacht. Und wenn Facebook Live da gewesen wäre, oje, oje.
Ja, das wäre wahrscheinlich dann auch noch weniger gut gegangen. Aber zurück zu unserem Thema heute Abend, zum Thema Strategie.
Ja, und vor allen Dingen auch konkret um die Frage, was für Tipps gibt es für Journalisten, die mal ihre Social-Media-Strategie überprüfen wollen. Und Andreas Rickmann ist ja weiter bei uns, um uns auch genau diese Tipps zu geben. Er ist ja Editor, Director, New Platforms der Bildgruppe. Und Andreas, ich nehme mal an, also jetzt x-mal täglich auf Facebook einfach irgendwas zu posten, ist noch keine gute Social-Media-Strategie, oder?
Ja, geht so.
Schon mal ein Anfang.
tatsächlich ist das ja, wir haben ja eben schon einmal drüber gesprochen, dass es mittlerweile alles sehr, sehr segmentiert ist. Und früher, vor vier, fünf Jahren vielleicht, da war es ja vergleichsweise noch übersichtlich, auch dieser neue Plattformbereich. Da haben sich die meisten Publisher um Facebook gekümmert und da gab es halt die Seite und den Feed und haben sich um Twitter gekümmert und das war's. Und mittlerweile ist, wie wir ja eben schon gesagt haben, Facebook in unheimlich viele verschiedene Kategorien aufgeteilt, Instagram auch. Und da die Übersicht zu behalten und da auch den Fokus zu behalten, ist, glaube ich, so die erste ganz große Herausforderung. Das heißt, wo sollte ich eigentlich sein? Was habe ich davon? Und was bringt mir das? Also da auch einmal zu wissen, okay, was gibt es denn eigentlich auch und was ist für mich relevant? Weil man kennt das ja vielleicht selber auch so ein bisschen, wenn man in dem Bereich arbeitet, dann schwirrt hier wieder was durch die Gegend, dann schwirrt da wieder so ein Netzwerk durch die Gegend. Sollten wir nicht da sein, aber ist das nicht total wichtig? Und wir haben es bei uns tatsächlich so gemacht, dass wir uns so eine klare Tabelle mit Kategorien aufgestellt haben, wo wir einmal für uns auch definiert haben, was ist für uns eigentlich wichtig, dass wir auch auf eine Plattform gehen und was muss diese Plattform uns auch bieten können und was kommt für uns da raus und haben da anhand dessen dann auch ganz gut versucht zu kategorisieren, bringt uns diese Plattform etwas im Sinne der Ziele, die wir haben, im Sinne der Marke oder ist das möglicherweise eher etwas, was uns weniger bringt und dass wir uns woanders drauf fokussieren sollten. Weil ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn man überall so ein bisschen ist, aber nirgendwo so richtig. Und also ich würde immer erstens empfehlen, sich zu fokussieren auf das, auch was man tatsächlich auch gut kann. Und zweitens diese Sachen auch richtig zu machen. Nichtsdestotrotz sollte man sich auch immer gönnen, glaube ich, Sachen auszuprobieren und auch Sachen schnell wieder zu einzustellen, wenn man auch merkt, okay, es funktioniert nicht, weil in diesem, okay, wir haben es probiert, liegt, glaube ich, also da gibt es ganz viele Erfahrungen, die man so zwischen den ja im Probieren einfach machen kann. Und manchmal lernt man mehr, wenn man was gemacht hat, was nicht funktioniert hat, als wenn man was gemacht hat, was wie geschnitten Brot läuft.
Wie achtest du denn darauf, dass diese Social Media Strategien dann auch frisch bleiben?
Ja, lesen, lesen, lesen erstmal. Also sich auch immer wieder ein Stück weit rausnehmen. Ich glaube, jeder Journalist kennt so die Herausforderung, gerade wenn man im Tagesgeschäft, im Newsroom ist dass man sich da manchmal dann auch Zeiten nehmen muss, okay, ich beschäftige mich jetzt da und damit und ich muss mich mit neuen Sachen beschäftigen. Am Ende natürlich auch neugierig sein, also bloß nicht das Gewohnheitstier werden. Haben wir doch immer so gemacht, aber haben wir doch immer so auf Facebook gemacht, haben wir doch immer so auf Twitter gemacht, haben wir doch immer so auf Instagram gemacht. Nein, bloß nicht. Die Netzwerke verändern sich ständig. Und ich glaube, es hilft auch immer zu schauen, was passiert denn eigentlich um einen herum auch, weil die eigene Medienmarke ist nicht die einzige, sondern es gibt ganz viele andere, die wahnsinnig viele spannende Sachen machen. Und so aus diesem ganzen Kosmos muss man das, glaube ich, dann einmal abgleichen mit dem, was man selber will.
Wo holst du dir denn Inspiration? Also was liest du denn dann auch rund um das Thema Social Media?
Ja, das ist Erstmal schaue ich, versuche ich einen gut sortierten Twitter-Stream zu haben, habe da die üblichen Apps installiert, die einem das auch noch ein bisschen rausfiltern, wie Nuzzle, versuche die Newsletter zu abonnieren, die mir die relevanten Informationen liefern morgens aus dem Bereich, sowohl englischsprachig als auch deutschsprachig. Also wenn ich jetzt an DigiDay denke oder auch an das Social Media Watchblog. Und ja, am Ende, ich glaube, am Ende erreicht einen auch, wenn man einen gut sortierten Feed hat, erreicht einen auch sehr viel, wird einem auch sehr viel automatisch in die Timeline gespült. Aber man muss am Ende auch immer sehr, sehr neugierig bleiben und auch sich nie irgendwie zurücklehnen und sagen, okay, jetzt habe ich Social Media verstanden, weil wenn man dann 2 Monate Pause macht, dann ja, hat man einfach 2 Monate auch Wissensrückstand, weil sich einfach es immer weiter dreht.
Das ist der Wahnsinn, ne? Gibt es etwas, wo du sagen würdest, okay, das ist eine Sache, die du häufig siehst bei egal welchen Medien und du sagst so, Leute, wir sind im Jahr 2018, davon könnten wir uns jetzt eigentlich trennen.
Puh, gute Frage. Ich glaube, also im Jahr, da kommen wir wieder so ein bisschen zu dem Punkt, der eigentlich gar nicht so furchtbar neu ist, den man jetzt bei Facebook aber umso mehr merkt, dadurch, dass der Algorithmus einfach feiner geworden ist. Inhalte zu machen, die Leser auch interessieren. Also und es funktioniert einfach nicht mehr, die Leute mit Dingen voll zu ballern, die sie nicht interessieren. Und deswegen muss ich da immer einmal schauen, okay, was habe ich für ein Publikum und das dann damit auch abgleichen, okay, okay. Was ist für mich denn journalistisch auch wichtig?
Okay, Herr Peter, also unser Posting morgen zum Weltkuchentag können wir wieder in die Tonne kommen.
Schade, das war aber sehr fokussiert.
Ja, naja, es geht. Dass dann auch wieder Social Media auf die Hüften geht. Andreas Rickmann, herzlichen Dank, dass du uns heute Abend besucht hast und dass du uns Einblicke in die Social Media Arbeit bei euch gegeben hast und ich glaube, jetzt auch den ein oder anderen Anstoß gegeben hast, doch nochmal so die eigenen Social Media Strategien zu überprüfen. Danke für deinen Besuch.
Danke euch.
Herr Peller, das war's für diese Woche.
Ja.
Ich glaube, wir gehen nochmal in Klausur, oder?
Ich glaube auch. Wie definieren wir unseren Erfolg? Warum hatten wir heute Erfolg? Ich weiß es nicht.
Und wir müssen auf jeden Fall aufräumen, denn nächste Woche kommt die Staatsanwaltschaft.
Oh Gott.
Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.